Generationen sollen deine Werke rühmen und deine mächtigen Taten verkünden. Die Pracht deiner herrlichen Erscheinung, die Geschichten von deinen Wundern. Auch ich will darüber nachdenken. Von deinen gewaltigen Taten sollen sie reden und von deinen großartigen Werken. Auch ich will davon erzählen. An deine unendliche Güte sollen sie erinnern. Jubeln sollen sie über deine Gerechtigkeit. Reich an Gnade und Barmherzigkeit ist der Herr, unendlich geduldig und groß in seiner Güte.
Jede Generation erzählt der Nächsten von Gottes Handeln. Jede Generation erzählt der Nächsten von Gottes Handeln. Das passiert gerade im Kids Club. Mitarbeitende erzählen den Kindern von Gott, von seiner Größe, von das, was er getan hat. Und ich finde das krass, wie groß David das hier ausformuliert, mit vielen, vielen Worten. Er das versucht zu fassen, wie Gott ist und wie man das zum Ausdruck bringen kann. Deine Werke rühmen, deine mächtigen Taten verkünden, Geschichten von deinen Wundern erzählen, gewaltige Taten, darüber sollen die Menschen reden, sie sollen von deinen großartigen Werken sprechen. Und dann die zwei Worte, auch ich. Alle sollen von der Größe Gottes sprechen und er formuliert das so ein bisschen aus und dann dieses auch ich. Nicht nur die anderen, auch ich will das tun. Auch ich will das, will Gott erheben, ich will ihn groß machen, ich will auch von seinen Taten reden. Auch ich bin da gefordert. Und wozu das Ganze? Was ist das Ziel, darüber nachzudenken, was Gott getan hat in unserer Geschichte, unserem Leben, in der Bibel, in unserer Kirchengeschichte, in unserer Gemeinde heute? Was ist das Ziel? Das Ziel ist, an die Güte, an die Gerechtigkeit, an die Gnade Gottes, an seine Barmherzigkeit zu erinnern und sein Wesen anhand seines Wirkens kennenzulernen. Das tun wir auch in unserem Leben als Menschen. Wir lernen Menschen kennen, wir gucken, wie sie sich verhalten, was sie tun und daraus schließen wir zurück, wie ist dieser Mensch. Manchmal passt das besser, manchmal schlechter, aber David kann das hier bei Gott mit freiem Herzen tun. Ich gucke mir an, was hat Gott getan in meinem Leben, in der Geschichte meines Volkes. Und was sagt das eigentlich über Gottes Wesen aus? Wenn wir etwas zurückgehen in der Bibel, in das Buch der Richter, passiert etwas ganz Dramatisches. Wir haben die 5 Bücher Mose, wir haben Josua, der das Land Israel einnimmt und unglaublich viel erlebt. Sie gehen durch den Jordan trockenen Fußes, Jericho fällt, ohne dass sie Hand anlegen müssen. Und dann heißt es im nächsten Buch, was daraus folgt, es wuchs eine neue Generation heran, die das vergessen hat. Die vergessen hat, was Gott getan hat. Und das ist gerade mal eine Generation her. Und diese Generation weiß das nicht mehr oder will das nicht mehr wissen oder hat es nicht mehr gehört. Und es ist total tragisch zu sehen, wie so eine Abwärtsspirale in diesem Buch stattfindet. Menschen wenden sich von Gott ab und er lässt sie spüren, was es bedeutet. Sie kehren zurück und es geht immer weiter. Aber eigentlich geht es nur bergab. Und da ist so ein Negativbeispiel, was passiert, wenn wir nicht weitergeben von Generation zu Generation, was Gott in unserem Leben, in unserer Geschichte getan hat. Das will ich jetzt tun. Ich will mal gucken, was gibt es denn in der Bibel? Eine Geschichte aus der Bibel, aus der Kirchengeschichte und aus meinem, aus unserem Gemeindeleben. In der Bibel finde ich spannend eine Geschichte von Jesus. Jesus unterwegs und es kommt ein Hauptmann zu ihm und sagt, Herr Jesus, mein Diener ist schwer krank, der ist gelähmt und hat starke Schmerzen, bitte rühr du ihn an. Und er merkt schon, ah, das ist irgendwie schwierig, Jesus ist ein Jude, ich bin ein Heide, er kann nicht in mein Haus kommen. So, das ist so das Setting dieser Situation. Und er bringt es aber vor Jesus. Und er ergänzt, Jesus, du brauchst doch nicht mehr in mein Haus zu kommen. Du bist der Herr. Wenn ich jemandem etwas weitergebe, dann führt er das aus. Wenn du sagst, mein Diener soll gesund werden, dann wird er gesund werden. Das kannst du hier und jetzt tun und du bist unabhängig von Raum und Zeit. Und Jesus ist erstaunt über diesen Glauben und er tut es, er spricht es aus. Und zur selben Stunde wird der Diener an einem ganz anderen Ort gesund. Das ist für mich eine krasse Geschichte, wo für mich die Größe Gottes sichtbar wird. Und wo ich merke, hey, Jesus ist hier und der Diener ist da und Jesus muss nicht im Raumlichen da irgendwie sein, das weitergeben. Es konnte ihm keiner irgendwie sagen bei Handy, hey, Jesus spricht gerade über dich oder betet für dich. Jesus spricht und es geschieht und Raum und Zeit sind keine Größen, die ihn begrenzen. Eine weitere Geschichte. Martin von Tours, bekannt auch als Sankt Martin. Missionar, eigentlich in unseren Breitengraden. Und er ist ziemlich radikal unterwegs. Wenn er die heidnische Tempel sieht, dann reißt er die gern mal ab und errichtet darauf eine Kirche. Und er ist nicht so ganz gern gesehen für dieses doch sehr übergriffige Missionieren. Und da gibt es noch eine große, fette Eiche. Und das ist ein heiliger Ort, ein heiliger Baum für die Menschen dort. Und er macht einen Deal mit den Menschen. Er sagt, ich stelle mich hier hin, festgebunden an einem Pfahl in Fellrichtung und ihr fällt den Baum. Und die Heiden jubeln und freuen sich, die Menschen dort, und sagen, hey, eigentlich ist dieser verhasste Martin, können wir den um die Ecke bringen, ganz irgendwie auf eigenem Wunsch hin. Und sie können es gar nicht erwarten, ihren Baum abzuhacken. Und sie fällen und fällen, schöne Fellkerber da rein und so weiter. Die wissen, wie man einen Baum fällt. Und Martin steht da und der Baum fällt und dreht sich und kippt in die andere Richtung. Und alle sind erstaunt, was das für ein Mensch ist und was das für ein Gott ist. Manche sagen, ein bisschen Legende ist auch dabei, aber ich finde es irgendwie spannend. Sankt Martin, ja, okay, was hat er so getan? Krasser Typ, hat Menschen von Gott erzählt, war ein bisschen radikal drauf, aber hat Gott vertraut und krasse Sachen erlebt in Raum und Zeit, wie Gott darin wirkt. Jetzt komme ich bei mir an. Diese Woche Montag kriege ich eine E-Mail von der Stadt. Leider können die Lego-Tage nicht stattfinden am 3. Februar, weil wir müssen welche dringenden Arbeiten in der Aula ausführen. Ich möchte sie ganz absagen oder das nur an Freitag und Donnerstag durchführen. Oh, da geht mir die Bubbel. Hey, wir haben vor einem halben Jahr einen Vertrag gemacht, haben uns angemeldet, Leute planen, wir machen uns Gedanken, Kinder haben sich angemeldet und dann eine E-Mail, das war's, abgesagt. Und habe ich angerufen, ja, Herr Dammer, Sie müssen das verstehen, die Schule hat Vorrang, das muss instand gesetzt werden, damit die Schüler das nutzen können. Dann habe ich gefragt, ja, was wird denn gemacht? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe nur die E-Mail bekommen von einem anderen Bereich von der Stadt und deshalb ist das jetzt so. Gehen Sie dem nicht nach. Da kann ich nicht, muss ich nochmal nachfragen, was da los ist. Den anderen Bereich nachgefragt, E-Mail geschickt, die andere ist zuständig, bleiben Sie bei ihr. Gott, was ist hier los? Was soll das? Eine Stunde nach dieser Mail schreibt mir eine Frau aus der FEG Dissen, wo ich als Kind in die Kinderstunde gegangen bin, per WhatsApp ein Lied, der Sieg gehört dir, gehört Gott allein. Martin, ich hatte gerade den Impuls, das dir zu schicken. Und ich denke, krass, Gott. Raum und Zeit, also das ist irgendwie anderthalb Stunden entfernt, die weiß nichts von meiner Situation. Und Gott legt dir aufs Herz, mir etwas zu schreiben, was genau da reinpasst. Wo es heißt, wenn ich kämpfe, dann kämpfe ich auf meinen Knien, heb die Hände zu Gott im Gebet und Gott allein gehört der Sieg. Ausweglose Situationen, krass Gottes Stimme in mein Leben hineingesprochen. Und dann aber auch wieder so wie eine Wand, wo man merkt, man kommt nicht weiter. Und das ist für mich irgendwie schwer zu ertragen. Ich habe dann nochmal geschrieben, ob es vielleicht Auswege irgendwie gibt, das irgendwie anders zu gestalten und habe parallel in Gruppen geschrieben, hey, könnt ihr dafür beten? Und dann ist die Frage, was macht man weiter? Wie weit geht man weiter vor? Was kann man noch irgendwie alles in Betrieb setzen? Und sagt man irgendwann, jetzt lasse ich es mal in Gottes Hände los und lass ihn mal machen. Der hat mir schon eine Zusage gegeben und lass ihn wirken. Das ist für mich irgendwie so schwer. Also Gott wirken lassen, darauf vertrauen, dass er das hinkriegt, auch wenn ich jetzt nicht weiter irgendwie rumrödel. Und dann kommt eine E-Mail. Herr Dammer, wir prüfen mal gerade, ob wir das nicht doch möglich machen können. Vollkommener Sinneswandel. Und ich so, krass. Und einen Tag später kann alles normal stattfinden. Und das war echt ziemlich krass. Also es ist ziemlich auf und ab so in der Woche. Und man wird ziemlich, also ich bin dann irgendwie ziemlich nervös und aufgeregt und rege mich auf. Und dann zu merken, Gott spricht in mein Leben und wir dürfen ihm unsere Anliegen schildern und er handelt und wir müssen gar nicht das selber tun und wirken. Und das ist für mich, dass ich das heute erleben darf. Das passiert mir auch nicht jede Woche, aber diese Woche war echt krass so zu sehen, wie Gott handelt und wie er unabhängig von Raum und Zeit und Umständen, einfach das tut, was er tun möchte, und ich darf Teil davon sein. Ich möchte beten und Gott die Ehre dafür geben, und dann gehen wir weiter im Lobpreis mit der Band. Danke Gott für dein Wirken an uns. Danke, dass wir in die Geschichte gucken können, sehen, was du getan hast, wie du gehandelt hast. Danke, dass wir die Bibel haben als Zeugnis von der Größe, ja, deiner Macht und Herrlichkeit, deines Wirkens. Und ich danke dir für diese Woche, wo du gezeigt hast, ja, wie groß du bist und dass du regierst, dass du dich verherrlichst, auch gerade da, wo wir irgendwie in Krisen stecken und uns fragen, was soll das? Es ist immer auch eine Gelegenheit, deine Größe zu erfahren. Und dafür lobe und preise ich dich, erhebe dich, dass du dich uns zuwendest, dass du weißt, was in unserem Leben los ist und ja, dass du wirkst. Amen.
Der Herr ist gut zu allen Menschen. Sein Mitleid gilt allen seinen Geschöpfen. Herr, alle deine Geschöpfe sollen dich loben und deine Frommen sollen dich preisen. Von deinem herrlichen Königreich sollen sie reden und von deinen mächtigen Taten sprechen. So erfahren die Menschen von Gottes Taten, von der Pracht seines herrlichen Königreichs. Dein Königreich besteht für alle Zeit. Deine Herrschaft von Generation zu Generation.
Gott ist gut. Gott ist gut zu allen Menschen. Wieder betont David die Größe Gottes. Wir können es auch mal nicht genug hören, wie Gott ist. Und er führt uns da weiter in den Lobpreis Gottes. Wenn ich mir die Größe Gottes vergegenwärtige, wenn ich mir vorstelle, wie groß Gott ist, dann setze ich die Dinge in die richtige Perspektive. Ich weiß nicht, wer von euch Jim Knopf kennt. Ganz spannend, der macht sich auf den Weg mit Lukas, den Lokomotivführer, sind so Puppen, die da gespielt werden. Und er begegnet einem Scheinriesen auf ihrem Weg. Und der Scheinriese ist unfassbar groß und sie überlegen, sollen wir fliehen, sollen wir weglaufen, was machen wir, wie gehen wir damit um? Und dann ist es aber so, je näher der Riese kommt, umso kleiner wird er, bis er am Ende auf Augenhöhe mit Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer, ist. Ein Scheinriese. Die Perspektive wechseln. Manchmal steigen mir Zweifel auf oder ich merke, Dinge wachsen mir über den Kopf, werden immer größer und größer und ich frage mich, wie gehe ich damit um? Und aus meiner Perspektive werde ich immer kleiner. Und da lohnt es sich, die Perspektive zu wechseln, Gott groß zu machen, sodass die Dinge ihren Platz wieder einnehmen, wo sie hingehören und wo es hinpasst. Und das finde ich eine unglaublich gute Strategie, weil manchmal sind ja Dinge richtig krass in unserem Leben. Wir fragen, wie sollen wir damit umgehen? Wie sollen wir damit klar werden kommen? Die werden immer größer und immer größer. Und wir fragen uns, wie soll das noch alles werden? Welche Zukunft liegt vor mir? Und dann zu erleben, wie sie wie so ein Scheinriese, je näher sie kommen, immer kleiner werden, weil ich Gottes Größe dem gegenüberstelle. Das ist etwas, was Lobpreis in unserem Leben erzeugt. Gott groß zu machen, ordnet den Dingen die richtige Perspektive ein, sodass sie ihren Schrecken, ihre Größe, ihre Riesenhaftigkeit verlieren. Gott ist gut. Gott ist gut zu allen Menschen und er ist gut alle Zeit. Alle Zeit ist Gott gut. Wenn ich ganz am Anfang der Bibel zurückgehe, habe ich eine besondere Szene. Es gibt ein Paradies, es gibt zwei Menschen, Adam und Eva. Es gibt einen Baum, von dessen Frucht Gott gesagt hat, von diesem einen esst bitte nicht. Da könnt ihr mir euer Vertrauen mit beweisen. Und Schlange sagt, richtig gute Frucht hier. Probiert das mal. Was hat Gott gesagt? Hat Gott wirklich gesagt? Gott, der will euch was vorenthalten. Er weiß ganz genau, wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott. Und für mich seht diese Schlange in dieser Szene Zweifel an einem Wesenszug Gottes. Gott ist gut alle Zeit. Alle Zeit ist Gott gut. Und die Schlange schafft es, so daran Zweifel zu setzen. Ist Gott wirklich gut? Will er mir was vorenthalten? Führt er was im Schilde? Und es gelingt ihr. Und obwohl Adam und Eva von Gott bisher nur Gutes erfahren haben, an einem perfekten Ort, ungetrübte Gemeinschaft mit Gott, eine Aufgabe, eine gute Umgebung, gelingt es hier zu versuchen, Zweifel zu sehen an dem Wesen Gottes, Gottes Gut. Und ich frage mich auch bei mir, wo erlebe ich das in meinem Leben? Wo merke ich, da sind so Zweifel, kann ich Gott da wirklich so vollkommen über den Weg trauen? Oder habe ich nachher einen Nachteil dadurch? Wird mir etwas vorenthalten, wenn ich vielleicht etwas aufgebe, etwas zurücklasse, weil ich merke, Gott will mich hier auf einen Weg führen, der mich irgendwas kostet. Und ich merke, Gott, ich weiß ja nicht. Und ich glaube, dahinter steckt oft dieser Zweifel an, ist Gott wirklich gut? Meint das wirklich gut zu mir? Oder sollte ich aufpassen, ob ich Gott vollkommen vertrauen kann? Marika hat erzählt, dass David einiges durch hat mit Gott und einige Herausforderungen, wie er geklagt hat und wie er aber trotz allem dazu kommt, das genau zu sagen, Gott ist gut. Gott ist gut alle Zeit. Alle Zeit ist Gott gut. Und das nicht nur zu mir, sondern zu allen Menschen, die auf dieser Erde leben. Sein Mitleid gilt allen seinen Geschöpfen. Es gilt für mich auch noch über Menschen hinaus. Die Tierwelt, die ganze Schöpfung ist von Gott beachtet und wertgeschätzt. Und David spricht davon, wie die Menschen Gott groß machen, wie sie erzählen, dass Gott gut ist. Und das hat auch wieder ein Ziel, eine Zielrichtung. Nämlich die Menschen erfahren von den Taten Gottes. Anbetung. Anbetung ist für mich Gott groß machen, ihn erheben. Und ich finde das total spannend, dass es für David auch eine evangelistische Komponente hat. Also nicht nur im Gottesdienst Gott groß machen, ihn erheben, nicht nur Christen erzählen, was ich mit Gott erlebt habe, sondern für David ist ganz klar, Lobpreis, Anbetung Gottes sollen die Menschen in meinem Umfeld mitbekommen, damit sie auch hören, was Gott in unserem Leben getan hat. Wir haben als Gemeinde verschiedene Wertungen und ein Wert ist auch Anbetung als Lebensstil. Ich habe mir gedacht, was bedeutet das denn eigentlich? Anbetung als Lebensstil, anbeten im Alltag. Ich dachte, Leben zur Ehre Gottes, Dinge so tun, dass sie Gott ehren. Ich finde, das ist eine Komponente, aber eine Komponente ist auch, dort, wo Gott mich hingestellt hat, zu erzählen, was er in meinem Leben getan hat. Und ihm die Ehre zu geben und Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass Gott in meinem Leben, meiner Geschichte gehandelt hat. So erfahren die Menschen Gottes Taten. Wir erzählen von der Größe Gottes. Und wir können das Sonntag üben hier im vertrauten Rahmen, im Lobpreis, nachher miteinander bei Kaffee und Tee mal erzählen, wo merke ich denn, dass Gott in meinem Leben gewirkt hat? Und vielleicht gibt es auch dann in der Woche Situationen, wo du merkst, ich könnte mal was einbringen, was einwerfen, wo Gott gewirkt hat, damit die Menschen erfahren, wie Gott handelt in meinem Leben. Wo hast du in letzter Zeit Gottes Größe erlebt? Oder wo sehnst du dich danach? Und wer sollte davon erfahren? Als nächstes Lied, da heißt es im nächsten Lied, in meinem Chaos, in allen Fragen schaue ich auf zu dir. Und für mich ist das genau dieser Perspektivwechsel. In den Herausforderungen, im Loch sitzen, in der Riese ist irgendwie da und es ist alles unmöglich, die Perspektive zu wechseln, auf Gott zu schauen, ihn groß zu machen, als andere dem hinzuordnen. Denn tief in meinem Herzen will ich verstehen, wie du mich treu umgibst und ich ergänze, wie gut du bist. Du bist gut zu mir und danach singt das Lied noch einfach gut.
Der Herr ist zuverlässig in allem, was er sagt. Und er ist gütig in allem, was er tut. Der Herr stützt alle, die fallen und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Mensch und Tier halten Ausschau nach dir. Du gibst ihnen Nahrung zur richtigen Zeit. Du öffnest deine wohltuende Hand. Und alles, was lebt, wird davon satt.
In den Psalmen ist es ganz spannend, dass da auch ein literarisches Werk ist, komponiert. Und wenn wir komponieren in Gedichten manchmal, dann reimen wir irgendwie Worte und man merkt, okay, das ist ein besonderes, das ist kein normales Alltagsreden, hier wird irgendwas aufgebaut. Und im Hebräischen, in den Psalmen, haben wir weniger, dass Worte sich reimen, sondern mehr, dass Gedanken sich reimen. Und das haben wir auch hier in diesem Psalm und ich finde das ganz spannend zu beobachten. Einmal gibt es die Variante, wo ich das Gleiche nochmal mit anderen Worten wiedergebe. Also ich habe im ersten Versteil, sage etwas und dann sage ich das eigentlich nochmal und nehme andere Worte dafür, um das auszudrücken. Man merkt, es ist ein bisschen anders, aber es passt auch zusammen. Und es gibt Varianten, wo ich nochmal was dazu nehme, wo ich merke, hey, ich drücke etwas aus und ich sage etwas nochmal mit ähnlichen Worten, aber da kommt noch was hinzu. Die zweite Aussage geht über die erste Aussage hinaus. Und das dritte, was wir auch noch kennen, ist, dass etwas gegenübergestellt wird, was eher so ein Gegenteil ist. Und ich finde das spannend, auch hier in diesen Versen zu entdecken, zu beobachten. Vers 13. Der Herr ist zuverlässig in allem, was er sagt, und er ist gütig in allem, was er tut. Zwei Hälften. Der Herr ist zuverlässig in allem, was er sagt, und dagegenübergestellt, dazugestellt er ist gütig in allem, was er tut. Zuverlässig und gütig. Sagen und handeln. Und für mich ist genau das eigentlich die Definition von zuverlässig sein. Ich sage etwas, man kann sich mal auf ein Wort verlassen, weil ich auch danach handle. Und so haben wir einerseits etwas, wird auf ähnliche Art und Weise nochmal gesagt, aber wir merken auch, das sind so zwei Hälften, die zusammenkommen und die etwas gemeinsam nochmal ergeben. Gott ist zuverlässig, weil er tut, was er gesagt hat. Zuverlässig sein. Wo bin ich zuverlässig? Wo habe ich Schwierigkeiten? Wo habe ich vielleicht mein Leben erlebt, dass Menschen mich irgendwie verletzt haben, enttäuscht haben, dass ich gemerkt habe, hey, die haben nicht zu ihrem Wort gestanden, die haben ihr Wort nicht gehalten. Und gibt es das auch, dass ich das auf Gott übertrage und Gott frage, stehst du zu deinem Wort? Hältst du dein Wort? David, der Komponist, wurde als junger Mensch von dem Scharfen weg zum König gesalbt. Gott hat es ihm gezeigt, hat ihn durch Samuel salben lassen zum König. Und was danach kommt, ist alles andere als irgendwie glorreich und irgendwie er zieht im Palast ein und alles ist gut. Es gibt noch einen König, es gibt einen großen Konkurrenzkampf über lange Zeit. David dient diesem König und trotzdem wird er immer wieder fast umgebracht von ihm. Und trotzdem ist er diese Zusage in Gottes in seinem Herzen. Gott hat gesagt, dass er mich über das Volk einsetzen möchte. Und ich vertraue darauf, auch wenn alles, was danach kommt, dem eigentlich völlig widerspricht. Ich vertraue darauf, dass Gott zuverlässig ist in dem, was er zu mir gesagt hat. Weil Gott so handelt, wie er es versprochen hat. Und weiter heißt es, der Herr stützt alle, die fallen. Und er richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Ich saß mal im Bus und wenn der so anfährt, ist er manchmal ein bisschen wackelig. Ich saß aber und eine Dame stieg zu und die hielt sich fest und man merkte, sie kommt aus dem Gleichgewicht, sie drückt zu fallen. Ich habe meine Hand da mal so schon hingehalten, gestreckt so und sie gestützt. Und wir haben nicht miteinander gesprochen, nichts dazu gesagt, aber ich habe verhindert, glaube ich, so ein bisschen, dass sie das Gleichgewicht verliert. Und das passiert hier für mich auch in diesem Psalm, wenn David das so erzählt. Gott stützt alle, die das Gleichgewicht verloren haben. Die merken, oh, ich komme hier ins Straucheln, ich komme nicht mehr weiter und ich drohe zu fallen, zu stürzen. Die dürfen merken, Gott ist da und Gott hält, Gott stützt. Und er richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Er stützt alle, die fallen, die nach unten in einer Abwärtsbewegung sind. Und er richtet die auf, die am Boden sind. Auch da wieder spannend, zu beobachten, wie diese Verse eine Richtung haben, wie dieses Hinfallen und Merken im Fallen, im vielleicht Versagen, im Zweifeln, Gott ist da, er geht mit mir in die Tiefe und er holt mich wieder heraus und richtet mich auf. Gott geht die Abwärtsbewegung und die Aufwärtsbewegung mit. Er ist da im Leben von David und er ist da in unserem Leben. Psalmen bewegen durch Poesie, auch durch Schönheit und ihre kunstvolle Verwendung von Sprache. Und diese Woche habe ich mal mit meinem einjährigen Sohn am Klavier gesessen und wir haben gesungen, also er auf seine Art, ich auf meine Art. Ich habe gespielt und er hat gespielt ein Lied. Ich möchte einige Verse daraus vorlesen. Es heißt in diesem Lied, Stück vom Himmel, ich will, dass deine Liebe mich umgibt. Überwältigt bin ich davon, wie du liebst. Meine Sehnsucht ist, dich tief zu kennen. Herr, dafür öffne ich mich neu. Ich werfe die Ängste über Bord. Ich sehne mich nach einem Stück vom Himmel. Es hat mich sehr angesprochen. Mir kamen die Tränen und ich sang und er sang mit. Und es war irgendwie so, wir waren Gott irgendwie ziemlich nah. Und ich habe gemerkt, so wie diese Art der Sprache, wie es formuliert ist, mich anspricht und anrührt. Und das tun Psalmen auch. Es ist nicht nur ein Lehrgedicht oder wo mir was erklärt wird, sondern ich merke auch, wie dadurch, wie sie Sprache verwenden, wie sie Kontrast sein und wie sie auch in den Klagen alles raushauen, mich irgendwie abholen. Und ich merke, wow, das berührt etwas in mir, wo es nicht nur um irgendwie Verstehen geht, sondern auch in meinem Gefühl angesprochen zu sein. Und ich finde das so schön, dass wir die Psalmen haben, die ganz viel eigentlich darüber reden, was Menschen fühlen und denken und wie sie das nicht für sich behalten, sondern in Worten vor Gott zum Ausdruck bringen, das ihm hinhalten und hinlegen. Dieser Psalm ist auch ein besonderer Psalm, weil er alphabetisch sortiert ist. Für jeden Buchstaben des hebräischen Alphabets gibt es einen Satzanfang. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht auch eine nette Idee für dich, mal zu Hause auf den A4-Zettel das Alphabet, das Deutsche, aufzuschreiben, A bis Z, und diese Woche mal zu gucken, wo möchte ich auf diesem Zettel, vielleicht hängt der irgendwo aus bei dir, vielleicht liegt der irgendwo für dich, wo kann ich, wenn ich das Alphabet so durchgehe, mal was hinschreiben über Gott? Vielleicht ein Wort oder eine Aussage, einen Satz, und mal zu beobachten über diese Woche oder auch einen längeren Zeitraum, wie fühlt sich das und wie würde ich denn, wenn ich das Alphabet mal so als Hilfestellung nehme, zu jedem Buchstaben irgendwas schreiben über Gott, wie ich ihn erlebe. Vielleicht mal eine gute Sache, sich das zu vergegenwärtigen, wie ist Gott in meinem Leben da oder wo habe ich auch Fragen an Gott und auch das dort einzutragen. Menschen und Tiere, alle sehen sich nach Gott. Alle Augen schauen auf Gott, erwarten sein Wirken in ihrem Leben und er ist zuverlässig. Weil er sich an sein Wort hält und danach handelt. Und in diesem Psalm, wenn wir das so lesen, dann finde ich diese Überschrift, Gott ist zuverlässig, und ich entdecke ganz viel, was eigentlich dazu passt, wo ich merke, ja, dieses zuverlässig wird nochmal beschrieben. Worin wird das denn deutlich? Woran merke ich denn, dass Gott zuverlässig ist? Gott ist zuverlässig, weil er in unserer Not an unserer Seite steht. Das wünscht man sich doch von einem Freund, wenn man Schwierigkeiten hat, dass er dann da ist, wenn es drauf ankommt. Und David sagt, genau so ist Gott. Er ist zuverlässig, weil er ist da, wenn es drauf ankommt in meinem Leben. Gott ist zuverlässig, weil er Menschen und Tieren seine wohltuende Hand öffnet. Weil er sich nicht versperrt, weil er keine Wand aufbaut, sondern weil er da ist. Oder wie in dem Lied es heißt, Gottes Liebe, ich will, dass Gottes Liebe mich umgibt und das finde ich, klingt ein bisschen anmaßend. Ich will, dass mich deine Liebe umgibt. Aber es ist doch genau der Zustand, in dem wir uns befinden. Gottes Liebe gilt dir und Gottes Liebe umgibt dich. Gott ist zuverlässig und treu. Und die ganze Schöpfung wird hineingenommen in das Lob ihres Schöpfers. Dazu singen wir jetzt das Lied Goodness of God.
Der Herr ist gerecht in allem, was er tut. Er ist gütig in allem, was er unternimmt. Der Herr ist allen nahe, die zu ihm rufen, all denen, die aufrichtig zu ihm rufen. Er erfüllt die Bitten der Menschen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Er hört ihr Schreien und hilft ihnen. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, doch alle Frevler vernichtet.
Wir haben uns heute angesehen, wie wir uns zu Beginn des Gottesdienstes entscheiden können, Gott zu loben, ihn groß zu machen und zu sagen, heute ist der Tag, an dem ich Gott ehren möchte, an dem ich ihn anschauen möchte und was er getan hat. Und wir haben uns angeguckt, wie Menschen davon berichten sollen, was Gott in ihrem Leben getan hat, wie sie davon den anderen Generationen weitergeben sollen. Und wir haben uns angeguckt, wie diese gemachten Erfahrungen mit Gott, die wir machen, die Menschen in der Vergangenheit gemacht haben, wie wir daraus oder darin entdecken können, wie Gott ist, wie sein Wesen ist. Wir haben uns angeguckt, dass Gott gut ist. Gott ist gut zu allen Menschen. Gott ist zuverlässig in allem, was er sagt. Gott ist gerecht in allem, was er tut. Das ist die dritte Überschrift, die ich so entdeckt habe, ich gemerkt habe, hey, das ist eine große Aussage über Gott. Gut zu allen Menschen, zuverlässig in allem, was er sagt, und Gott ist gerecht. Worin wird das für David, den Autor, deutlich? Und dann beschreiben wir, entdecken wir den Psalmen, wie das denn aussieht, wie diese Überschrift Gott ist gerecht in allem, was er tut, in konkreten Lebenslagen zum Tragen kommt. Für David heißt es, Gott entzieht sich nicht dem Suchen eines Menschen. Wenn ich eine Beziehung mit Gott habe und mit ihm unterwegs bin, dann ist er gerecht und er entzieht sich nicht dem Suchen eines Menschen. Gott ist offen für die Menschen, die ihm aktiv um Hilfe bitten. Und dieser Psalm fordert mich auch heraus, weil er so positiv ist. Und manchmal denkt man vielleicht, das, und ich denke, das erlebe ich anders. Aber ich glaube, es ist gut, sich zu vergegenwärtigen, wie Gott ist, wie ist sein Wesen. Und dann nicht auszublenden, was ich erlebe, aber das dem zuzuordnen. Gott ist offen für die Menschen, die ihn aktiv um Hilfe bitten. Er legt uns nicht rein, er entzieht sich nicht, er ist da. David beschreibt hier eine wechselseitige Beziehung zwischen Gott und Mensch. Gott ist kein toter Götze, den man bei Bedarf hervorholt, ein bisschen streicheln, Gott mach mal, tu mal. Das ist für ihn nicht. Für ihn ist Beziehung mit Gott das Wesentliche und darin zu leben, in allen Situationen meines Lebens, in den schönen und schwierigen Momenten, und da zu merken, Gott ist da, es ist eine wechselseitige Beziehung, er hört mir zu und ich kann auf ihn vertrauen. Er steht mit denen, die ihn lieben, in Kontakt und hat ihr Wohl im Blick. Gott steht mit denen, die ihn lieben, in Kontakt und er hat dein Wohl im Blick. Ungewöhnlich kurz wird noch erwähnt, dass Übeltäter für ihre Vergehen Rechenschaft vor Gott ablegen müssen. Das gibt meistens und für die meisten Psalmen aber ein paar schöne Verse, kann man gut im Lobpreis in den Liedern vorlesen. Und dann kommt immer der Abschnitt, wo nochmal auf die Pauke gehauen wird und gesagt wird, ah, was alles los ist und wer alles damit nach dem Leben trachtet, wie Gott mit ihm umgehen soll. Da macht man, okay, was mache ich jetzt damit als Lobpreisleiter? Muss man ein bisschen gucken, wie gehe ich damit um? Lass sie am besten weg. Und hier ist es aber auch da, aber ganz kurz. Und es ist wichtig, dass dieser Punkt kommt, weil er auch zum Ausdruck bringt, dass Gott gerecht ist. Dass Unrecht nicht unentdeckt bleibt. Dass Gott sieht, was los ist in dieser Welt. Und dass Gerechtigkeit bedeutet, auch zur Rechenschaft zu ziehen, zur Verantwortung zu ziehen. Ich bin dankbar für das Kreuz, was wir hier haben, weil ich selber Unrecht tue in meinem Leben und falle und strauchle und Vergebung brauche. Und weil ich an dieses Kreuz kommen kann, was Ausdruck Gottes Gerechtigkeit ist, weil er zur Rechenschaft zieht. Aber nicht mich, sondern Jesus Christus. Und da haben wir mehr, als David so erahnen kann. Er schreibt diesen Psalm, wir können viel über Gottes Beziehungen lernen. Und wir haben noch Jesus Christus dazu bekommen, der für uns, für dich ans Kreuz gegangen ist. Der Beziehung mit Gott möglich macht. Gott nimmt auf sich, was er von dir eigentlich einfordern müsste. Ich bin dankbar für diesen Psalm. Diesen Psalm, der einfach ganz unbeschwert einfach Gott groß macht. Mal wegguckt von dem, was alles los ist in meinem Leben und auf Gott schaut, auf sein Wirken in meiner Geschichte. Und wenn wir weiterlesen, nach Psalm 145, kommt zum Abschluss dieses großen Buches der 150 Psalmen, 5 Halleluja-Psalmen. Dieser Psalm führt also in die Anbetung, in den großen Lobpreis Gottes. Und wenn wir das ganze Buch lesen, manchmal herausfordernd, die alle nacheinander zu lesen, dann merken wir so eine gewisse Entwicklung. Es gibt immer überall Klagen und Loben, aber zum Ende hin, zum großen Finale, mündet alles, alles Erleben mit Gott, alle Tiefen, alle Höhen, alles Klagen, alles Schreien im Lobpreis Gottes, im Blick auf ihn und seine Größe und seine Herrlichkeit. Wir dürfen diese Herrlichkeit bereits schmecken und sehen und darin wachsen und Gott groß machen. Die Psalmen, Gebete für finstere Täler, wenn es dir schwierig schlecht geht, wie wir letzte Woche bei Jochen gehört haben, und Gebete für Gipfelmomente, wie wir sie heute gefeiert haben. Gott ist da in allem und Gott ist gut alle Zeit. Alle Zeit ist Gott gut. Amen.